Liebe Gemeinde, wir haben soeben den Predigttext für heute miteinander gesprochen. Und zwar ist es der Psalm 1, über den wir heute nachdenken wollen. Und dieser Psalm 1 steht praktisch am Anfang des alttestamentlichen Gesangbuches. Die Psalmen sind ja, wie wir zum größten Teil wissen, die Psalmen sind ja ein Gesangbuch gewesen. Sie wurden gesungen seinerzeit nach Melodien, die uns heute allerdings weder überliefert sind, noch wohlklingen würden, höchstwahrscheinlich, die würden sicherlich merkwürdig klingen, aber der Psalter ist ein Gesangbuch gewesen. In diesem Psalter sind viele Gedichte und Lieder gesammelt, die Lebenserfahrungen, Glaubenserfahrungen bringen, und der Psalm 1 soll praktisch wie ein großes Tor sein, durch das derjenige, der in diesem Liederbuch liest und der es singt, und heute mehr liest er da drin, durch das derjenige reingehen soll. Man kann sagen, der Psalm 1 ist wie eine Art Vorwort zu diesem ganzen Buch der insgesamt 150 Psalmen. Psalm 1, ganz kurz noch mal ins Gedächtnis gerufen, für diejenigen, die eben beim Lesen vielleicht ein bisschen abgeschweift sind oder das nicht so schnell behalten haben, stellt zwei Lebenshaltungen uns vor Augen. Ich will nicht sagen zwei Arten von Menschen, das wäre zu festgelegt. Es gibt nicht solche Arten von Menschen, sondern zwei Lebenshaltungen sind dort zur Sprache gebracht. Und zwar die eine Lebenshaltung ist die Lebenshaltung, die sich an Gott orientiert, die sich an ihm orientiert und die über sein Wort nachdenkt. Das Wort, was hier mit Gesetz, über seinem Gesetz, Tag und Nacht nachdenken, übersetzt ist, dieses Wort, das heißt eigentlich, das ist das hebräische Wort Torah, und Torah bedeutet eigentlich nicht im eigentlichen Sinne Gesetz. Mit Torah werden die 5 Bücher Mose zusammengefasst, das heißt, das, was Gott in dieser Welt getan hat, da gehört genauso die Schöpfung der Welt, die Berufung und die Führung Abrahams, die Josef-Geschichte, das gehört genauso zur Tora wie beispielsweise die Gebote. Aber es ist eins, ein Miteinander, ein Gesamtes. Das heißt, es geht nicht darum, dass derjenige, von dem hier die Rede ist, immer die Gebote vor Augen hat und sagt, das darf ich nicht. Das wäre eine Verkennung des Glaubens, sondern es geht darum zu sehen, wie hat Gott mit Menschen gelebt? Wie sieht eine Beziehung zu Gott aus? Und dazu gehören natürlich auch gewisse Regeln. Dazu gehört, dass Gott seinen Willen kundgetan hat. Und für eine Beziehung ist es ja auch wichtig, dass man weiß, was der Partner mag und was er nicht mag. Aber das ist nur eine Facette. Ansonsten sehen wir, dass Gott treu ist, wie er durch Höhen und Tiefen führt. Das ist also das, worüber der hier der Gerechte genannt wird, in unserem Psalm. Gerecht heißt übrigens auch nicht so, wie wir das so sehen, jemand, der eine weiße Weste hat, sondern gerecht im alttestamentlichen Sprachgebrauch heißt eher jemand, der so ist, wie er sein soll. Das heißt, Gott gegenüber Geschöpf und nicht selber versucht, Gott zu spielen. Das ist das, was die Bibel als einen Gerechten bezeichnet. Also das, derjenige Mensch, der so ist, wie Gott ihn haben möchte. Das heißt, jemand, der schuldig geworden ist, der Gott kommt und die Schuld bekennt und sich vergeben lässt, der ist gerecht. Das ist also die eine Lebenshaltung, die Lebenshaltung, die auf Gott ausgerichtet ist und die in ihm ihre Hoffnung, ihren Trost findet und darüber nachdenkt, wie hat Gott schon mit anderen Menschen in dieser Welt gewirkt, was hat Gott schon mit anderen Menschen unternommen, wie haben andere Menschen Gott erfahren in ihrem Leben. Das ist der Gegenstand, über den dieser Mensch nachdenkt und sich dann natürlich auch hineinnehmen lässt in die Gottesbeziehung. Wir haben gerade von Daniel ein lebendiges Zeugnis gehört. Das ist ja auch so, dass der Glaube an Gott nicht etwas ist, was auf die biblischen Zeiten beschränkt ist. Gott wirkt heute noch. Und ein Zeugnis, das wir hören, deswegen ist es ja auch gut, wenn wir uns von Gottes Tun in unserem Leben weitersagen, weil das wieder andere ermutigt, ihre Hoffnung auch auf ihn zu setzen. Das heißt, auch wir sollen davon erzählen und auch das ist etwas, was uns bewegen kann. Der andere Mensch, der wird hier in unserem Text gottlos genannt. Gottlos ist auch keine moralische Qualifikation, die dort gemacht wird, sondern das heißt einfach ganz wörtlich übersetzt, jemand, der nicht mit Gott in Verbindung stehen möchte. Jemand, der sagt, ich möchte mein Leben auf eigene Verantwortung führen. Gott kann im Himmel sein, gottlos kann man auch dann sein, wenn man durchaus glaubt, dass es einen Gott gibt. Jakobus schreibt dazu, die Teufel glauben es auch und zittern. Also insofern, dass man jetzt an die Existenz Gottes glaubt, ist doch nicht der Glaube, der in der Bibel vorausgesetzt wird. Gottlos heißt einfach zu sagen, mach du mal dein, feier mal im Himmel und lass dir Halleluja singen und ich mache auf Erden, was ich möchte. Gottes Wille ist nicht relevant. Das heißt gottlos sein. Und das können auch Menschen sein, die rein äußerlich betrachtet, ja, Menschen sind, die nichts Böses tun, die auch ganz gut so leben, dass wir sagen, die können auch Gutes tun, also jedenfalls Gutes in den Augen von uns Menschen. Das heißt, gottlos heißt nicht irgendwie böse Menschen, die zählen zwar auch dazu, höchstwahrscheinlich werden sie alle nicht so eng mit Gott zu tun haben, aber auch Menschen, die einfach so leben und sagen, ich möchte, dass Gott mich in Ruhe lässt, ich möchte halt mein Leben ohne ihn führen. Und diese Menschen erkennen nicht, und das zeigt unser Psalm in eindeutiger Weise, diese Menschen erkennen nicht, dass letztlich jeder von uns, jeder Mensch auf ihn hin geschaffen ist. Das sagt Augustinus schon, zu dir hin und auf dich hin sind wir geschaffen. Und unser Herz, wir finden keine Ruhe, wenn wir nicht in dir die Ruhe finden. Der Mensch, der meint, ohne Gott leben zu können und hier und da seine Befriedigung und seine Selbstverwirklichung sucht, der kommt nicht zur Ruhe. Und dort im Psalm wird ja auch gesagt, der Mensch, der sich auf Gott gründet, der hat einen stabilen Stand und die anderen, ein Bild, was dagegen gehalten wird, sie sind wie die Spreu, die vom Wind verweht wird. Wenn wir jetzt also unseren Psalm 1 mal dieses vor Augen halten, dass dieser Psalm zwei Lebenshaltungen zur Sprache bringt, die Lebenshaltung, ich kann gut ohne Gott und die andere, ich brauche ihn. Er ist mein Halt im Leben. Ich bin sein Geschöpf und ich möchte mit ihm verbunden sein. Wenn wir uns diese beiden Lebenshaltungen vor Augen stellen, dann wollen wir mal in die Psalmen reinschauen. Ein Missverständnis, das öfters vom Psalm 1 ausging, das ist die Ansicht, dann kann mir ja, wenn ich diese Beziehung zu Gott habe, kann mir nichts Böses passieren. Dann kann ich mich hinstellen, anhusten lassen, allen die Hände geben. Corona kann mir nichts anhaben, oder? Die Psalmen belehren uns eines Besseren. Der größte Teil der Psalmen sind Klagelieder. Wenn wir sie mal durchzählen würden, ich habe darüber vor vielen Jahren eine Arbeit geschrieben, habe die Psalmen dann mal also durchgeschaut. Der größte Teil beschäftigt sich mit Problemen, mit Anfeindungen, mit Schwierigkeiten. Nur ein Psalm endet in der Resignation, Psalm 88. Wenn man bedenkt, dass das auch ein Zeichen ist, was von Nationalsozialisten verwendet wird, sehen wir, das endet in der Resignation, kann man vielleicht dazu noch sagen, dieser Weg. Aber alle anderen Psalmen oder viele Klagepsalmen beginnen mit einer problematischen Situation, Krankheit, Anfeindungen durch andere Menschen, falsche Beschuldigungen und sie enden alle im Lob Gottes. Das heißt, wenn wir vom Psalm 1 herkommen, Psalm 1 wäre missverstanden, wenn wir meinen würden, dort wird zum Ausdruck gebracht, wer vor Gott wer mit Gott in Ordnung ist und eine gute Beziehung hat zu ihm, der wird keine Probleme haben. Der wird ohne Probleme durchs Leben kommen. Das sagt der Psalm nicht. Genauso wenig, wie er aussagt, dass diejenigen, die nicht mit Gott leben, ihr ganzes Leben Probleme und Schwierigkeiten haben werden. Auch das sagt dieser Psalm nicht. Das wäre ein Missverständnis. Und dass dieses Missverständnis durchaus geherrscht hat unter den Dichtern der Psalmen, das sehen wir an den Psalmen, die kann man sich sehr gut merken. Ich habe sie auch öfter euch schon aufgesagt, aber nochmal zur Erinnerung. 37, 49, 49 kann man sehen, also nur an der 7, dass das die Quadratzahl sieben, und 73, also 37 und umgedreht 73. Die beiden kann man sich immer sehr gut merken. Dort ist von Menschen die Rede, die zu Gott gehören und in Probleme gekommen sind und die sagen, wieso geht es dem, der ohne dich lebt, besser als mir? Wieso geht es dem, der nicht nach dir fragt, besser? Und die dann praktisch mit diesen Problemen zu tun haben und denen das zu schaffen macht. Der Psalm 1 sagt uns nicht, wer zu Gott gehört, hat ein problemloses Leben, sondern er sagt uns etwas anderes. Er sagt auch nicht, der andere hat ein schlechtes Leben. Das waren verkehrte Anschauungen, die da übernommen worden sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber nachdenken. Eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus ist kein Garant dafür, problemlos durchs Leben zu gehen. Und manchmal müssen wir damit rechnen, dass wir als Menschen, die ihm folgen, mehr Probleme haben als andere, die sagen, ach Gott, den lasse ich mal beiseite. Was sagt dieser Psalm? Die Bilder, die er verwendet, weisen uns auf etwas ganz Bestimmtes hin, was er uns mitteilen möchte. Und zwar, wer zu Gott gehört, wer sich auf die Beziehung mit ihm einlässt und wer eine feste Beziehung zu ihm hat, der hat einen festen Grund, der hat einen festen Stand, der hat etwas Beständiges. Und deswegen habe ich mir über diese Predigt auch geschrieben, dass es hier darum geht, die Beständigkeit im Auge zu haben. Der hat etwas, das besteht und was fest ist, auch in Zeiten der Not. Das soll gesagt werden. Wenn wir dann in die Psalmen reinschauen, wir sehen, dass Zeiten der Not kommen. Es gibt sowohl Lobpsalmen, die sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Oder ich lobe dich von ganzem Herzen. Psalmen, die davon erzählen, dass es schöne Momente im Leben gibt und es gibt ganz tiefe Momente. Alles das ist im Psalter gesagt. Und dieser Psalm möchte uns sagen, egal ob es dir so oder so geht, du hast, wenn du diese Beziehung zu Gott hast, einen festen Stand. Dann wirft dich nicht so schnell etwas um. Beziehungsweise dann wird sogar die Behauptung, könnte man aufstellen, dann wird dich nichts umschmeißen, was auf dich zukommen kann. Du wirst ins Wanken kommen können. Du wirst vielleicht, wenn wir Stürme sehen, die Äste verlieren oder einige Äste verlieren können. Aber du hast einen Wurzelgrund, der dich trägt. Und du hast etwas, woraus du Nahrung beziehst. Das wäre jetzt der Trockenheitssommer im letzten Jahr. Den können wir vielleicht da noch ins Auge fassen. Deine Wurzeln, das ist ja der Baum am Bach gepflanzt. Deine Wurzeln werden immer wieder versorgt. Du kannst ernst nehmen, was Gott sagt. Sorge dich nicht, auch wenn es eng wird. Und das sagt er nicht, weil das im Christen oder im Leben der Glaubenden nie eng wird, sondern er sagt es ja gerade, weil wir immer wieder bedrängt werden von Dingen, die uns Sorgen machen können. Was das Grünkohlessen betrifft, da kam ja auch ab und zu, wir wollen ja heute Grünkohlessen und sind seit Freitag da in Gange. Und dann mag es manchmal auch sein, dass man in der Nacht aufwacht und denkt, wird es reichen? wird es anbrennen. Und dann denke ich immer wieder, ihn, aber vor allen Dingen hat er mir auch Bärbel dann geschenkt, die darauf aufpasst. Und wo ich sage, nee, ich sage das, ja doch, ihr Problem. Nein, aber ich weiß, das sind gute Händen. Aber trotzdem gibt es Dinge, wo wir manchmal herausgefordert sind und wo wir manchmal denken, was könnte nicht alles passieren? Beispielsweise Corona. Wie wird es uns erwischen? Kann es uns schlimm erwischen oder nicht? Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht leichtsinnig sind und deswegen auch das Gute. Wir sollen natürlich nicht jetzt sagen, ach, wir brauchen die Hände waschen, nur anhusten und alles egal, sondern wir sollen natürlich mit unserem Verstand, der uns übrigens auch von ihm geschenkt ist, sollen wir vernünftig umgehen und sollen das tun, was uns geraten wird und was wir raten sollen. Also das wäre genauso leicht oder genauso blödsinnig, als wenn man sagt, als Christ braucht man nicht zum Arzt gehen. Natürlich soll man zum Arzt gehen und ihm danken dafür, dass Gott uns Ärzte gegeben hat und bis jetzt immer noch gibt, auf dem Land hoffentlich auch noch lange. Aber jedenfalls wichtig ist, dass wir sehen, hier wird nicht gesagt, du wirst von Problemen verschont, sondern du bekommst einen Stand, der dir in Problemen Stabilität verleiht. Du wirst in Problemen nicht umkippen, sondern getragen werden. Und das Gegenbild brauche ich gar nicht so weit zu entfalten. Das Gegenbild dazu, die Spreu. Es geht lange Zeit gut. Du hast vielleicht alles, was du brauchst, ohne Gott. Aber du darfst wissen, wie Manfred Siebert in einem seiner Lieder geschrieben hat, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und wenn du, das ist im Psalm 73 geschrieben, die Anfechtung war vorbei, als er sagte, da habe ich auf ihr Ende gesehen, auf das Ende derer, die meinen, das ist hier alles. Ich habe im Pflegeheim gearbeitet und habe viele Menschen vor Augen gehabt, die erfolgreich waren. Der erfolgreichste war höchstwahrscheinlich einer, den ich auch in Meyers Lexikon wiedergefunden habe, den ich dann gepflegt habe, ein alter Professor, nicht mehr seiner Sinne mächtig, unzufrieden. Ein großer Artikel im Meyers Lexikon und trotzdem, er hat viel erreicht in seinem Leben, aber er war völlig zermürbt und unzufrieden. Ach, dann mit allem, auch mit mir, er hat sich mal über mich beschwert, weil ich ihn gewaschen habe, hat er seinen Sohn angerufen und hat sich über mich beschwert und hat gesagt, ich würde gegen die Menschenrechte verstoßen, weil er entschieden hat, nicht gewaschen zu werden. Und der Sohn hat gesagt, lassen Sie ihn schimpfen und waschen Sie ihn bitte. Na, das war auch ein Professor, na, übrigens. Also jedenfalls, Menschen ohne Gott gehen in die Dunkelheit. Und das ist ja deswegen haben wir den Auftrag, den wir als Gemeinde, als Evangelium wahrnehmen, dass wir Menschen einladen zur Güte Gottes. Und gerade wenn Wolfgang vom Freiluftgottesdienst berichtet hat, dann seid ihr eingeladen und wir werden noch eine andere Veranstaltung haben, über die wir euch dann noch unterrichten. Es ist wichtig, dass wir uns an die Menschen in unserem Ort wenden. Aber davor möchte ich, bevor wir jetzt so ganz praktisch werden, möchte ich noch einen Gedanken anschließen. Ist es eigentlich, und das ist auch immer wieder unter Theologen ein bisschen umstritten, ist es richtig, dass wir immer Jesus ins Spiel bringen? Hat Jesus was mit dem Psalm 1 zu tun? Denn wir sind ja Menschen, die sagen, wir glauben an Jesus Christus, den Gott in diese Welt geschickt hat. Jesus hat etwas mit Psalm 1 zu tun, er hat etwas mit allen Psalmen zu tun, er hat etwas mit dem ganzen Alten Testament zu tun, denn in ihm, in seiner Gestalt, erfüllt sich das ganze Alte Testament. Er ist derjenige, der die Beziehung zu Gott ermöglicht. Er ist derjenige, der die Brücke gebaut hat, der den Weg frei gemacht hat in die Beziehung zu Gott, von der im Alten Testament die Rede ist. Ein Bild, was der Hebräerbrief in diesem Zusammenhang gebraucht, ist, dass Jesus ist die Gestalt, die in das Alte Testament hinein den Schatten wirft. Im Alten Testament hatte man den Schatten, da hatte man die Ahnung und hat sich nach dieser Beziehung gesehnt und hat sie auch schon gelebt. Aber in Jesus ist die Wirklichkeit dieses Schattens. Deswegen sagt er auch, ich bin die Wahrheit, die Wirklichkeit dieses Schattens ins Dasein getreten. Da ist erst deutlich geworden, worauf das Alte Testament hinzielte. Etwas anderes, was wir über unseren, oder gerade Psalm 1 dann uns ableiten können, das ist, Jesus ist der feste Grund, auf den wir stehen. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen. Er ist konkurrenzlos. Einen so stabilen Grund, dass wir in Jesus verwurzelt, findest du nicht. Hinzu kommt der Gedanke, den Paulus in seinen Aussagen im Römer 6 über die Taufe äußert. Da sagt er, wir sind durch seinen Tod und seine Auferstehung und den Glauben daran in ihm verwurzelt. Wir haben unsere Wurzeln in Jesus Christus. Da gründen wir. Und das ist auch ein Bild, was an diesen Baum erinnert, denn von Jesus heißt es dann auch in Johannes 7, von ihm gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Das heißt, wer in ihm verwurzelt ist, der wird bestehen, auch in schwierigen Zeiten. Dem werden die Schwierigkeiten nicht vom Halse gehalten werden, aber er wird diese Schwierigkeiten meistern, würde ich sagen. Also Jesus wird sie meistern und wir werden hindurchkommen. Wir, die wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, wir dürfen wissen, wir werden hindurchgetragen, wenn wir in ihm verwurzelt sind und auf diesem Grund stehen. Die Psalmen, die durch Psalm 1 eröffnet werden, sprechen auf mancherlei Weise von Jesus. Psalm 22, der zeigt uns und bringt uns vor Augen, was Jesus gelitten, was er durchgemacht hat. Jesus bezieht sich immer wieder auf die Psalmen in seinem Leben und bezieht sich immer wieder darauf, indem er sagt, das ist erfüllt worden, was dort geschrieben steht. Das heißt, wir haben einen guten Grund und einen festen Grund, einfach daran festzuhalten, das, was im Psalm 1 gesagt ist, erfüllt sich in Jesus Christus. Durch ihn können wir diese Verbindung zum lebendigen Gott haben. Und diese Verbindung ist gar nicht so schwierig zu bekommen. Diese Verbindung ist oder beginnt dort, wo ein Mensch sich ihm öffnet, wo ein Mensch sagt, ich möchte mit dir leben. Und dann beginnt, und das könnte man sagen, dieses Ich möchte mit dir leben ist der Weg durch den Eingang, durch das Tor. Und dann folgt das Auf und Ab, das wir in dem Psalmen sehen. Dann darf man sich nicht irre machen lassen, dass man sagt, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens. Fröhlich sollen wir immer sein. Dann wird es gute Zeiten geben, in denen wir Gott preisen, wie Daniel vorhin getan hat. Und es wird aber auch schlechte Zeiten geben, indem wir praktisch wie manche Leute sagen, durch den Scheuersack kommen und indem wir nicht wissen, wo oben und unten ist. Ich kenne beides in meinem Leben und ich denke, jeder, der mit Jesus lebt, kennt auch beides. Zeiten der Freude, Zeiten der Resignation. Aber dann haben wir die Gewissheit, dass wir diese Zeiten bestehen und durchstehen werden, dass wir in allem einen festen Grund haben. Ich denke, heute, und damit möchte ich dann so zum Schluss kommen, heute erleben wir deutlich, was es bedeutet für Menschen, ohne diesen Halt zu sein. Wenn wir unsere Presse so ein bisschen aufmerksam verfolgen, dann sind das ja eine ganze Seite, manche haben schon ein bisschen apokalyptische Gefühle langsam entwickelt. Es ist immer wieder irgendetwas Bedrohliches im Anmarsch. Mal lesen wir von irgendwelchen Kometen, oder hier nicht Kometen, Asteroiden, die der Erde bedrohlich nachkommen. Der eine, von dem er geschrieben hat, der schrammt an der Erde vorbei, ist ungefähr 12-mal so weit weg gewesen wie der Mond. Oder noch weiter. Also jedenfalls, der schrammt nicht vorbei. Das wäre so, als wenn man auf eine 1 Meter Zielscheibe mit einem halben Kilometer vorbeischießt. Also insofern wäre das nicht unbedingt ein guter Treffer, den man gelandet hat. Also, aber was wir erkennen können in diesem, dann wird die Beteigeuze, dieser Riesenstern, wenn eine Supernova erfolgt, in 700 Lichtjahren Entfernung, wird das uns schaden? Wir Menschen oder viele Menschen fühlen sich heute bedroht von allem Möglichen. Es gibt Bedrohungen, die ernst zu nehmen sind. Und ich denke, politisch gesehen müssen wir aufpassen. Es gibt viele Bedrohungen, wie auch Corona, die wir nicht einfach so wegwischen können. Und es gibt noch viele Bedrohungen, die Menschen einfach uns servieren, um ihre Zeitungsauflagen zu erhöhen, Einschaltquoten zu erhöhen. Wir sind da sicherlich herausgefordert, mit einem Sieb ranzugehen und zu gucken, was ist jetzt wirklich ernst zu nehmen und wo müssen wir sagen, gar nicht näher mit befassen. Aber das Wichtige ist darin, wir können sehen, wie viel Ängste heutzutage und wie viel Unsicherheiten unsere Mitmenschen plagen und vielleicht sogar uns. Und das ist für mich eigentlich das Einzige, wie wir als Christen darauf reagieren können, ist nicht uns in dieses Gejammer und in diese Sorgen mit hineinziehen zu lassen und auch zu sagen, ach, es ist alles so furchtbar schlimm und jetzt kommt die dritte, hier aus der Offenbarung, die dritte Zornesschale wird das schon gewesen sein. Oder so, das sind wir gar nicht berufen. Wir sind dazu berufen, den Menschen Hoffnung zu bringen. Ihr seid das Licht der Welt, ist uns gesagt. Und das Licht hat in die Dunkelheit hineinzuleuchten. Das heißt, an dem Ort, an dem wir sind, haben wir etwas von der Hoffnung weiterzugeben, die uns geschenkt ist. Das ist unser Auftrag. Und nicht der Auftrag zu sagen, wenn jemand anders kommt, ja, ich fühle mich auch ganz, ganz unwohl. Oh, was kommt? Das ist nicht unser Auftrag. Auch wenn wir Grund haben, uns zu sorgen, sollen wir diese Sorgen abgeben und sollen auf diesem festen Grund ein Zeugnis für den sein, der uns berufen hat zum ewigen Leben. Das ist nämlich das Letzte, was uns dann noch gesagt werden kann. Derjenige, der auch zu Jesus Christus gehört und auf diesem Grund steht, der wird auch über das Grab hinaus eine Zukunft haben. Und die, von den anderen ist gesagt, und da, deswegen steht auch der Herr, denkt an den Weg der Gerechten, das ist vom Hebräischen her so zu verstehen, er verliert sie nicht aus dem Auge. Wer zu ihm gehört, der wird über den Tod hinaus zu ihm gehören. Diese Beziehung wird durch den Tod nicht erlöschen. Aber wer auf ihn pfeift, um das salopp zu sagen, der vergeht. Der hat keine Zukunft. Auch über den Tod hinaus, dem können wir auch nichts an Zukunft über den Tod hinaus sagen. Amen.